Entschuldigung.
Hechelst du mir gerade in die Aufnahme?
Entschuldigung, ich habe geatmet. So, jetzt.
Geht? Ja, bereit?
Mhm, bereit. Okay. Bereit.
Herzlich willkommen zur 343. Ausgabe des Sneakpods. Heute sind wir zurück in unserer kleinen Schrauberwerkstatt und versuchen aus allem, was wir hier so finden, den nächsten großen Roboter zusammenzubauen. Mit mir hier unser krasser Kampfroboter, Christoph Perner.
Hallo.
Und neben ihm Nummer 5, der Robert.
Nummer 5? Dann habe ich jetzt so Augenklappen so. Ja, egal. Ja, Stefan Giesbert ist auch noch bei uns und der spielt Data.
Data ist doch kein Roboter.
Data ist ein Android.
Mann.
Ei. Hallo. Aber der Bob hat Robocop gesehen. Worum ging's da?
Ja, der Robocop. Das ist,
darf ich dich kurz unterbrechen?
Bitte.
Hast du die alte oder die neue Version geguckt?
Ich habe jetzt natürlich die neue Version geguckt.
Oh, das heißt, wir sind hochaktuell.
Ja, wir sind nicht mehr ganz Kinofilm, aber das ist noch nicht lange her. Das war jetzt irgendwie so 1-2 Monate oder so war der im Kino und jetzt ist er auf iTunes und wahrscheinlich auf den ganzen anderen Download-Anguck-Portalen und DVD, Blu-ray und so weiter überall zu haben. Robocop, ja, die Geschichte ist eigentlich die gleiche wie in dem Original Robocop auch. Also wir haben eine Firma namens Omnicorp, die irgendwie ja, so borderline evil ist und halt wie das so große Konzerne so machen wollen. Die wollen die Welt beherrschen und wollen ihr Produkt monopolisieren und so. Und die bauen Kampfroboter. Und diese Kampfroboter sind so die neuen Supersoldaten, Weltpolizei und laufen auf der ganzen Welt rum und unterdrücken dort islamische Völker. Das sieht man auch relativ eindrucksvoll in der Anfangssequenz, moderiert von einem sehr schmierigen, so ein bisschen an diese Fox News-Geschichten angelehnten Moderator, gespielt von Samuel L. Jackson. Wie diese Kampfroboter halt so durch die Gegend laufen und im Grunde auf so eine sehr robotige Art, also sehr unhuman, mit den Leuten umgehen, um zu bewerten, ist das jetzt irgendwie Feind oder nicht, und wenn Feind, dann kill ich den gleich und wenn nicht, dann kontrolliere ich den kurz und dann gehe ich weiter. Die werden aber relativ unterdrückt. So, und in den USA ist es in diesem Film jetzt so, dass in den USA dürfen solche Roboter nicht eingesetzt werden wegen eines Gesetzes, und demzufolge haben wir da immer noch menschliche Polizisten überall rumlaufen, und die Idee ist jetzt, es wäre doch toll und es wäre doch ein super Markt und es wäre doch ein ganz großes Geschäft, wenn wir diese Kampfroboter, die wir überall auf der Welt einsetzen, auch bei uns zu Hause als Polizisten einsetzen könnten, aber eben dieses Gesetz verhindert das. Und dann kommt ein menschlicher Polizist in eine relativ missliche Lage. Er wird nämlich bei einer Bombenexplosion schwerst verletzt und eigentlich würde er sterben. Aber man denkt sich jetzt dieses Loophole in diesem Gesetz aus: wenn wir jetzt einen Menschen in einen Roboter stecken, dann können wir dieses Gesetz umgehen und könnten sozusagen einen Transhuman bauen, der noch menschlich genug ist, um nicht gegen dieses Gesetz zu verstoßen, aber der eigentlich ein super Roboter-Polizist ist, um, wenn wir das einmal etabliert haben, dann können wir die Menschen für uns gewinnen und vielleicht dann am Ende gegen dieses Gesetz vorgehen und das Gesetz zu Fall bringen, und dann können wir das Riesengeschäft machen. Und dann erforscht der Film so ein bisschen, wie das Original auch schon, wo ist da die Grenze, was ist noch menschlich, was ist Roboter, wie geht es dem Menschen damit, dass er eigentlich nur noch ein Gehirn ist und keinen eigenen Körper in dem Sinne mehr hat, sondern nur noch Blech. Und wie reagieren die anderen Leute darauf, und natürlich geht er dann auch ein bisschen raus und jagt böse Verbrecher und so.
Ja. Ich glaube, jetzt bin ich gerade verloren. War das auch das Thema des Alten?
Ja, im Grunde schon.
Ah, okay, gut, dann verwechsel ich das gerade.
Ist das denn dass... Entschuldigung.
Ich werfe gerade irgendwie alle Roboter- und Polizeifilme durcheinander.
Was hattest du denn im Kopf? Also es gab ja mehrere Originale. Also es gab ja Robocop 1, 2 und 3 oder so. Ich glaube, wir sind...
Ja,
so,
ich glaube, ich habe da einfach zu viel Demolition Man eingeworfen und bin deswegen verwirrt.
Okay.
Aber das liegt an mir.
Was ist denn mit den anderen Robocops oder Robotern? Sind das alles so Cyborgs im Endeffekt? Oder also halb Mensch, halb Maschine? Oder sind das zum Teil auch reine Roboter?
Nee, die im Ausland eingesetzt werden, wo ich am Anfang davon sprach, das sind richtige Vollroboter. Also die sind komplett emotionsfrei. Die haben da auch so Mechwalker, die so, weißt du, so auf zwei Beinen mit so einem kubischen Torso obendrauf so rummarschieren und irgendwie so drei Menschen hoch sind oder so. Mhm. Die laufen da durch die Straßen und es ist am Anfang sehr effizient so gezeigt, wie Kriegsführung halt mittlerweile völlig technisiert wurde und im Grunde wird da irgendein generisches Nahostland genommen, sei es jetzt Irak oder irgendwas, wo sie dann halt am Anfang so durch die Straßen marschieren und früher war das halt gefährlich da für eine US-Einheit sich dadurch zu bewegen, weil sofort irgendwie der nächste Heckenschütze aus der Ecke irgendwie versucht hat, so ein Explosive da irgendwie auf sie drauf zu werfen. Jetzt laufen halt diese Roboter da durch und wenn da 5 verloren gehen, dann ist ja egal, weil sind ja nur Roboter. Und es wird so ein bisschen sehr verherrlicht und eben dann die Frage in den Raum geworfen, warum machen wir das nicht hier? Und ja, wie gesagt, dieses Gesetz verhindert es und deshalb kommt man dann eben auf die Idee, bauen wir doch ein Gehirn quasi und ein Gesicht noch, was auch so nach der Bombenexplosion noch so übrig ist von dem Polizisten Alex Murphy, bauen wir doch mal in so einen Roboter ein und haben halt einen genialen Wissenschaftler, der wird in dem Fall gespielt von Gary Oldman, der das irgendwie möglich machen soll. Dass das funktioniert und dann hätten wir ja best of both worlds, wir können das Gesetz umgehen und wir haben so einen halb Roboter, halb Mensch Typen. Und der ist dann tatsächlich der erste seiner Art und kommt beim Volk sehr gut an, aber für ihn ist das natürlich eine enorme psychische Belastung, weil der kommt natürlich erstmal überhaupt nicht darauf klar, dass er jetzt keinen Körper mehr hat. Und für seine Frau... Also
Gesamtkörperprothese.
Ja, sozusagen. Und da ist halt die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Mensch? Und da können wir ja mal langsam so in die Bewertung übergehen. Also ich hatte eigentlich Schlimmes erwartet, als ich den Film geguckt habe, weil der Original Robocop, das ist halt schon so eine 80er Jahre Filmikone. Über die Fortsetzung kann man geteilter Meinung sein, aber der Film hat damals was so, der war irgendwie was Neues. Ja? Also dieses ganze Thema war noch nicht behandelt worden. Und ich hatte Schlimmes erwartet. Ich hatte gedacht, man nimmt das jetzt und macht so eine Michael Bay-mäßige Fortsetzung und es kracht nur und wir haben die ganze Zeit fliegenden, springenden, rennenden, super krassen Mega-Soldier, der halt irgendwie alle Verbrecher zur Strecke bringt und irgendwo dazwischen reden wir vielleicht ein bisschen über die Probleme, die da mit sich kommen. Und ich wurde eines Besseren belehrt, weil der Film sich tatsächlich extrem viel Zeit nimmt, um dieses Problem zu behandeln. Wie entscheiden wir uns dafür? Was für Gewissensbisse löst das in dem Wissenschaftler aus, der eigentlich ja auch Arzt ist und mal irgendwann gesagt hat, dass er gar keine Waffenforschung machen will? Und jetzt ist er da irgendwie so drin. Eigentlich baut er ja einen Polizisten, aber theoretisch ist das ja auch eine Waffe und irgendwie so dazwischen hängt und dass die Beziehung zu seiner Frau, auch wenn die extrem hölzern gespielt ist, die Frau, mit dem Sohn und wie kommt er, ja, dann natürlich ist er am Ende nicht so perfekt wie einer von den Robotern. Die sind natürlich viel besser, weil sie für die Wissenschaftler viel besser in den Griff zu kriegen sind. Da kann man einfach jede Subroutine austauschen und jede an jeder Schraube drehen. Und bei ihm ist es halt so, da ist dann halt plötzlich noch ein Bewusstsein, was dazu führt, dass seine Reaktionszeiten nicht so toll sind wie die von den Robotern und so weiter, weil da hadert halt unter Umständen noch ein Bewusstsein mit Entscheidungen und das macht ihn unter Umständen vielleicht nicht so effizient. Vielleicht hat das ja auch was Positives, aber dann kommen dann halt wieder die Controller von der Firma, also der Boss von der Firma wird gespielt von Michael Keaton, auch wunderbar, diesen arroganten Geschäftsmann, der aber gleichzeitig dann, wenn eine Kamera auf ihn gerichtet ist, so extrem überzeugende Reden halten kann und so, das ist toll gemacht. Und der Film geht 2 Stunden und ich glaube, das erste Mal wirklich, dass Robocop zum Einsatz rausgeht in die Welt und den ersten Verbrecher fängt, das dauert über 1 Stunde. Und so lange nimmt sich der Film Zeit, dieses ganze Vorgeplänkel zu entwickeln. Und da war ich sehr überrascht, dass der nicht so, ja, wie soll man sagen, so ja, einfach so auf dieses Actiongleis gestellt hat und dann gesagt hat, so und jetzt sind wir hier Actionfilm. Da ist ordentlich Krachbumm drin, gegen Ende so ein bisschen. Und ganz am Anfang, wo wir uns vorgeführt haben, was die Roboter so können, und dann ist er auch mal in so einem Training Ground und muss beweisen, dass er gut ist und vielleicht ist er noch nicht gut genug, bla bla bla. Aber dieses ganze Zwischenmenschliche und dieses Transhuman-Thema, das wird sehr ausführlich behandelt und auch bis zum Ende des Films ist das eigentlich das Hauptthema. Und da war ich sehr überrascht. Ich hatte gedacht, dass der Film einen anderen Weg nimmt.
Krass, das war das aber bei dem alten. Ich werfe die jetzt wahrscheinlich noch weiterhin durcheinander.
Ich habe ehrlich gesagt den alten nicht mehr so 100% präsent. Ich kann das jetzt nicht so wirklich vergleichen, weil es lange, lange her ist, dass ich den gesehen habe.
Okay, ja gut.
Aber trotzdem, also wie gesagt, ich kann jetzt nur von dem ausgehen, was ich erwartet habe und dass die Erwartung, also ich habe erwartet, dass ich ihn schlecht finden würde. Ich muss jetzt sagen, es ist kein Meisterwerk, es ist jetzt nicht irgendwie so, der wird nicht in meinem Kopf bleiben für immer und ewig, aber für die Erwartungen wurden zumindest deutlich übertroffen. Das wollte ich sagen.
Okay. Was mich bei deiner Zusammenfassung noch irritiert hat, die ganze Welt setzt Robocops ein, außer die USA?
Nein, die USA setzt auf der ganzen Welt in Krisenherden Robocops ein.
Ach so.
Dann
habe ich falsch verstanden.
Als Assistenten für ihre Soldaten sozusagen.
Ach so. Ja, ich war gerade so irritiert, dass so.
Ja, wir kriegen
alle haben schon diese zukünftige Technologie, nur die USA nicht, aber dann ist es falsch.
Ja, was toll gemacht ist in dem Film, ist, dass wir Samuel L. Jackson als einen schmierigen Fernsehmoderator haben, der in einem sehr high-techigen Zukunftsstudio steht, ohne Publikum. Es ist einfach nur, er steht auf so einer schwarzen Bühne im Nichts quasi, hat hinter sich so einen riesigen Screen und kann dann so Minority Report-mäßig so Grafen und Leute, die als Hologramme zu ihm in dieses Studio gebeamt werden und so, kann er sich immer so mit einem Handschnipp oder so einem Handwinken so reinschieben, rausschieben, ausschalten, anschalten. Und der kommentiert quasi immer so die gesellschaftliche Debatte als Fernsehkommentator, ist aber komplett biased. Also der im Grunde vertritt ja so ein bisschen diese ultrakonservative Linie, wie sie jetzt aktuell in Amerika so von Fox News oder so, die halt keinen Hehl daraus machen, dass sie sehr einseitig berichten. Das macht er halt auch. Er rastet dann am Ende auch einmal richtig aus und schimpft und meckert über die Entscheidung. Also er ist alles andere als ein neutraler Journalist, sondern er ist eigentlich ein Kommentator, der eine ganz klare Meinung hat, aber eben diese News-Show moderiert. Und der gibt uns am Anfang einmal so eine Einordnung in Form eines News-Reports darüber, wie toll diese Roboter auf der Welt überall funktionieren und dass jetzt diese Entscheidung im Senat ansteht, dass dieses Gesetz da irgendwie möglicherweise beschlossen oder nochmal repealed oder irgendwas werden soll. Und diese Sendung kommt dann immer mal wieder. Also wenn dann irgendwie, was weiß ich, Robocop wird zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt oder Robocop ist möglicherweise schwer verletzt worden oder irgendwas, dann kommt immer wieder diese News-Show rein. Und ansonsten, Sammy Jackson trifft niemanden. Einmal hat er Michael Keaton, also den CEO von dieser Firma, von Omnicorp, zu Gast in der Sendung. Aber ansonsten, er kommt nie aus diesem Studio raus. Er ist irgendwie, es ist so eine separate Instanz in dem Film. Wir schalten immer mal wieder in diese News-Show rüber und kriegen sozusagen, wie reagiert die amerikanische Gesellschaft auf das, was bisher im Film passiert ist.
Ja, eine Möglichkeit, einen Erzähler zu schaffen, oder?
Richtig. Und das, naja, er erzählt nicht die Geschichte, er erzählt nicht den Rest des Films. Er erzählt nur diese eine Ebene von, wie reagiert die Öffentlichkeit.
Ja, gut.
Und das spielt er so herrlich schmierig mit so einer hochgeföhnten Frisur, so mit so einem Seitenscheitel und so. Also so hast du Sam Jackson auch noch nicht gesehen.
Und ja, ich erinnere mich an die Stellen aus dem Trailer, wo man das
sieht. Ja, genau. Und, genau, da sieht man das auch.
Das haben wir doch in der Sneak schon so abgefeiert.
Ja. Also das, ja, wie gesagt, wenn ich dem jetzt Punkte geben müsste, würde ich mal sagen, so vielleicht 7. Vielleicht 6,5, okay. 7, sowas in der Richtung. Also kann man angucken. Ist jetzt vielleicht ein bisschen getragen davon, dass ich so positiv überrascht war gegen das, was ich erwartet habe. Die Wackelkamera ist mir fürchterlich auf den Nerv gegangen. Also wirklich fürchterlich. Weil der Kameramann, in den Action-Szenen passt das gut. Aber da sind dann halt so Szenen drin, wo Alex Murphy noch nicht Robocop ist. Wo wir halt mal ganz kurz gezeigt kriegen, Beziehung zu seiner Frau, er hat einen Sohn und so weiter, damit wir dann hinterher ein bisschen Anteilnahme zeigen können, wenn es ihn in die Luft jagt. Das sind ganz ruhige, ganz stille Szenen, wo er dann zu Hause sitzt und irgendwie darüber, dass sein aktueller Fall schlecht läuft, mit seiner Frau redet. Und der Kameramann wackelt an diesem Ding rum und es ist Schaukel und Seekrankheit. Also ich habe hier auf dem Sofa gesessen, habe den auf meinem Fernseher geguckt. Wenn ich den im Kino gesehen habe, hätte ich an der Stelle brechen müssen, glaube ich. Also das sind so Momente, wo dir wirklich vom Fernseher ist mir schwummerig geworden von der Wackelkamera. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn man das aus Reihe 8 auf 24 Meter Leinwand sieht. Und sowas von unnötig. In den Action-Szenen alles gut und gerne, mach das ruhig. Aber in diesen ruhigen Szenen, warum? Warum muss ich das ertragen? Das weiß ich nicht, verstehe ich nicht.
Aha. Ja, aber das klingt ja echt fast gut. Enthusiastisch.
Ja.
Also wie gesagt, 7 Punkte, 6,5, 7. Wollen wir nicht zu enthusiastisch werden. Gut, genug Robocop. Was trinken wir heute?
Ich trinke einen gelagerten Geneva. Und
der unseren Hörern kurz sagen, was Geneva ist.
Geneva ist ein holländischer ein holländischer Brand, der mit Wacholder aromatisiert wird, ähnlich wie Gin, aber ist in der Herstellung eher so ein bisschen wie Whisky. Deswegen schmeckt er nicht wie Gin, aber er schmeckt auch nicht wie Whisky. Also es ist halt was ganz anderes. Aber auch wacholderig. Und
sehr fein. Und meistens total malzig, oder? So.
Genau, das ist das, was er vom Whisky hat. Dieser hier ist eben gelagert, was ihm die Wacholdernote ziemlich nimmt und ihn auch oder sogar noch mehr als der gelagerte Calvados, den ich neulich getrunken habe. Also der schmeckt hier fast wie ein Cognac. Ich glaube, dass wir das nicht unterscheiden könnten, ob das ein Cognac oder dieser Geneva ist.
Okay, das würde ich gerne auf einen Versuch ankommen lassen.
Ja.
Ist aber eine Top-Überleitung zu meinem Getränk, denn ich trinke Courvoisier VSOP, also einen Cognac.
Sehr gut. Und Stefan?
Ich trinke den vermutlich letzten Negroni hier in der Wohnung. Bevor ich mal
richtig. Ach stimmt, du ziehst ja um.
Ja.
Ja, der Stefan zieht um. Ja. Wieso jetzt den letzten? Weil der Umzug ist doch erst Ende nächster Woche.
Morgen kommt der Grill und ab dann kann ich ja drüben schlafen. Na gut, das Bett auch und die Küche auch, aber...
Okay. Stimmt das mit dem Grill oder war das jetzt ein Scherz?
Nee, stimmt auch.
Da musst du unseren Hörern jetzt natürlich sagen, welchen Grill dann jetzt schlussendlich, weil jetzt, da haben wir so oft über Grills geredet.
Ja, warte. Ich recherchiere das bis zum Ende der Sendung.
Oh, da habe ich ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Egal.
Ja. Jedenfalls ein Napoleon-Grill. Warte, gleich habe ich's.
Nein, du recherchier das in Ruhe.
Ich hab's schon. So, also es ist ja nicht so, dass ich hier Chaos hätte.
Kurz vorm Umzug würde ich erwarten, dass du Chaos hast.
Mein Schreibtisch habe ich noch nicht eingeräumt. Ich
würde sogar fordern, dass du Chaos hast. Sonst bist du nicht richtig vorbereitet auf den Umzug.
Ja. Also es wird ein Napoleon Triumph. Und zwar da das kleinste Modell, das heißt T325.
Was legt man da an?
So. 500 Euro.
Boah.
Heißer Jochi. Ich freue mich auf die erste Grillparty bei dir.
Ja.
Ich bin sehr gespannt, ob man die 500 Euro auch nur ansatzweise schmecken kann.
Zwei Brenner, Deckel und so.
Ach, das ist ein Sideburner wahrscheinlich.
Ja, auch ein Sideburner.
Natürlich.
Was ist denn ein Sideburner?
Das darfst du nicht fragen, das erfährst du, wenn du Sneakpot hörst.
Wo man so Hähnchen mitmachen kann, oder was?
Nee, so. Das ist ein Seitentischchen, auf dem eine Kochplatte ist, quasi eine Gasrauchplatte.
Aha.
Sneakpot Folge 339 oder so. Ist ja grob geschätzt.
Hab ich noch ein paar Folgen hin. So komm, 35 etwa.
35, ja, das ist ja 4 Wochen, da hast du es.
Ja, eben. So, und welcher? Ich bin jetzt auf der Napoleon-Seite. Welcher von denen ist es?
Triumph.
Okay. Ich
den Triumph suchen und dann den kleinen Triumph.
Okay.
Ja, von Weber kostet das Modell, glaube ich, 150 Euro mehr. Ja. Sonst können sie halt das gleich.
Okay.
Außer ich gehe da morgen hin und da ist nochmal, ich lasse mich nochmal beraten und es kommt dann doch was anderes raus. Das kann immer passieren.
Ich dachte, du hättest ihn schon. Oder ab morgen dann.
Nee, ich gehe morgen einkaufen.
Ach so, okay.
Ja,
ist nicht so, dass er morgen nur geliefert wird, sondern...
Nee. Morgen wird hoffentlich unsere Leiter geliefert, damit wir Deckenlampen aufhängen können.
Das ist ja nicht ganz unwichtig. Ich habe hier in meiner Wohnung...
Sonst sitzen wir im Dunkeln.
Im Moment keine funktionierende Deckenlampe im Flur. Da kann man sich dran gewöhnen. Im Flur braucht man keine Lampe.
Ja.
Nee, ernsthaft. Ich meine, das hat so viele Türen, so ein Flur, da macht man einfach irgendwo anders Licht an, dann ist hell genug.
Ja, eigentlich schon.
Ich muss mal echt rausfinden, was da los ist. Es muss irgendwas.
Das Licht im Flur geht übrigens schon.
Na, ihr seid ja voll fortschrittlich. Ja, kommen wir doch mal dazu, den Christoph zu befragen, denn er hat einen Film aus den 70er Jahren, würde ich sagen, geschaut. Ja. Was hast du gesehen?
Ich habe Saturday Night Fever gesehen. Mit John Travolta und unheimlich vielen Bee Gees-Klassikern.
Damals neuester Bee Gees-Kram.
Entschuldigung.
Ja. Ja, und wir dachten so, oder wir haben uns nicht so viel gedacht. Theresa meinte, oh, sie dachte, das wird so ein entspannter, lustiger Disco-Film. Und das ist halt ein hammerhartes Drama. Also, es geht ziemlich zur Sache, muss man schon sagen. Also ist eher ein Downer. Die Tanzszenen sind natürlich Weltklasse. Keine Frage. Also man kann nicht anders, als manchmal einfach nur schallen zu lachen, weil es einfach so gut ist. Oder auch an Kasi zu denken, der heute noch so tanzt.
Hab ich euch schon erzählt, dass ich heute wieder angefangen habe, Latein zu tanzen?
Nein.
Ja. Irgendwie hat es mich dann gerissen.
Formation wieder, oder was?
Ja, genau. Also ich war heute das erste Mal im Training. Mal gucken, was daraus wird.
Ach je. Oh. Das heißt, du malst dich auch wieder farbig an.
Heute war das erste Training. Mal gucken.
Okay.
Und was für eine Liga ist das?
Unterste, also hier in der Gegend Oberliga.
Ah ja, okay.
Ja. Aber wie gesagt, nur mal so. Heute war erst Probetraining. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber es war ganz lustig. Und zwar halt irgendwie beim Tanzen auspowern, was ich eben schon lange nicht mehr hatte und was mir eben doch viel Freude macht.
Hm.
Ja. So beim Triathlon-Training muss man sich halt selber immer so quälen. Und wenn jemand vorsteht und einfach Musik anmacht, ist irgendwie was anderes.
Habt ihr dann auch so Synthetik-Hemden an? Das fand ich nämlich in dem Film, die haben immer so Synthetik-Hemden an. Die müssen stinken. Das muss wahr sein.
Das ist spezialisch. Ja, also es gibt manchmal, dass die Turnierklamotten so Synthetik-Kram ist. Und das stinkt halt, also es stinkt schon vor dem ersten Turnier gefühlt. Mhm, und
genau.
Im Training hast du dann halt entweder normale T-Shirts, Bomber-T-Shirts an oder halt irgendwie so Thermo, also nicht Thermo, sondern so Sportshirts, wobei halt die Sportshirts, die tragen die das Wasser nach außen und das heißt, wenn die Dame dich anfasst, fällt sie halt ins Klatschnasse. Und das ist halt bei Baumwolle immer noch so ein bisschen angenehmer.
Aha, stimmt.
Ja. Ich hatte heute das Veronica Mars T-Shirt an von diesem Kickstarter-Projekt und ich muss sagen, es hat so eine Kackqualität.
Ja? Schade.
Ja. Aber sieht trotzdem cool aus.
Ja, zurück zum Film.
Entschuldigung, ja.
Was muss man da noch drüber wissen? Also,
worum geht es ungefähr für die, die ihn alle noch nicht gesehen haben?
Also es geht um einen jungen Mann, gespielt von John Travolta, der tagsüber in einem Farbengeschäft arbeitet und der bei seinen Eltern wohnt. Sein älterer Bruder ist Priester. Und er hat Probleme mit seinen Eltern und dann ist so ein bisschen Gang-Dynamik auch noch. Also sie kloppen sich dann mit irgendeiner anderen Gang. Auf ziemlich unschöne Weise, muss man sagen. Und nachts geht er eben in die Clubs und tanzt und ist eben da der Held, wenn wir das da. Und dann gibt es eine junge Frau, die wahnsinnig auf ihn fliegt, also sie einfach in ihn verliebt ist und ich hoffe, dass ich nicht zu viel verrate, aber ja, also grundsätzlich ist es so in dem Film, dass die Protagonisten haben alle einen Partner, auf den sie absolut fliegen, aber derjenige fliegt dann nicht auf sie. Also es ist so im Kreis, hat man fast das Gefühl. Gell? Also der Travolta steht dann auf so eine junge Balletttänzerin, die ihn auch eigentlich ziemlich schlecht behandelt und ziemlich ausnutzt. Und also die nutzen sich immer alle gegenseitig aus. Das ist ganz schrecklich, behandeln sich furchtbar, furchtbar schlecht. Es wird auf ganz unschöne Weise Sexualität ausgelebt. Zum Teil also mit also einem fließenden Übergang hin zur Massenvergewaltigung, also wirklich unschön. Ja, es ist also es ist überhaupt kein leichter Film, gar nicht. Also dann auch mit so auch so böse Unfälle, die so halb provoziert sind, so mit Todesfolgen. Also es kommt echt alles vor in dem Film, muss man schon sagen. Und das Ganze halt unterlegt mit süßer Bee Gees Musik. Zum Teil auch nicht so unbedingt passend. Aber ja, doch, ist, also löst schon noch was aus, wenn man ihn schaut, auch heute noch. Also klar muss man manchmal lachen, weil die Optik so albern ist, aber und auch die Tänze natürlich, das ist klar, ich meine, für uns ist das ja Geschichte. Gerade dieser Travolta-Tanzstil.
Mhm, ja.
Ich habe dann gleich im Anschluss kam eine Dokumentation von Spike Lee über das Album Bad von Michael Jackson. Und da sieht man halt manche der Bewegungen in diesen Bad-Videos. Das ist halt, das sind auch diese Travolta-Bewegungen aus den 70ern. Gell? Also es ist einfach, klar, hat wahnsinnig geprägt. Ist aber auch einfach, funktioniert auch als Film und als Drama immer noch ganz gut. Also
okay.
Ist nicht läppisch, kann man nicht sagen.
Also kann man nicht so mal eben wegschauen.
Doch, kann man mal eben wegschauen, aber es ist eben, also wenn ich es zum Beispiel vergleiche mit
Grease, auch
ja,
ein
genau,
John
genau.
Travolta
mit Grease.
70er Jahre Tanzfilm.
Obwohl Grease ja auch ein bisschen Drama drin hat, ja. Aber so wie ich es in Erinnerung habe, war das schon leichter. Also es war so, okay, ja, das ist ja mehr so West Side Story mäßig, Grease, gell? Oder? Habe ich so in Erinnerung.
Das ist ein Musical, die singen ja dauernd.
Genau. Und das ist in Saturday Night Fever schon anders. Also die, das ist schon in erster Linie ein Drama. Aber cool. Also durchaus empfehlenswert noch.
Mir ist nur gerade, als du gesagt hast, dass der Priester ist, ein Zitat von Sherlock eingefallen, wo ich sehr lachen musste. Soll ich das sagen?
Ja, sag.
Sherlock, du wolltest nicht über Sherlock reden.
Ich zitiere jetzt auch einfach nur Sherlock, er hält eine...
Aber du wolltest nicht...
Ja. Ich werde nicht über die Sherlock-Folge reden, weil ich sie noch nicht fertig gesehen habe. Aber er zitiert, er hält eine Rede in der Folge 2 und er sagt über Heirat und über die Wahl von Bridesmaids und Bestmans. Or it would be if God were not a ludicrous fantasy designed to provide a career opportunity for the family idiot. Und dann schaut er den Pastor an. Und der Pastor guckt so herrlich blöd zurück in dem Augenblick, weil er sich so ertappt fühlt. Und ich musste sehr, sehr lachen.
Ja, das so ein bisschen was wird sogar, also das, also nicht genau das, aber so ein bisschen wird auch das thematisiert. Also diese Sache mit der eine Sohn ist halt Priester geworden und macht die Familie dadurch glücklich und der andere eben nicht, gell?
Ach, herrje.
Ja. Aber genau, das ist ja eigentlich das Problem der Kirche heutzutage, dass es eben nicht mehr eine Option ist für Leute, die es sonst nicht zu nichts bringen, weil es ist halt, es bringt halt nichts. Also
ja, aber wenn ich es würde, heutzutage.
Genau, Priester werden bietet dir heutzutage keine Perspektive, die du nicht eh hättest. Oder kaum.
Ja. Tja, ich fand nur den Satz lustig. Weil wenn Sherlock als Atheist, der offensichtlich ist, über Gott redet, dann hätte er jetzt irgendwie so eine gespitzte Formulierung, dass, was Gott den Leuten zu bieten hat. Aber nein, er hebt darauf ab, dass es dafür designed ist, eine Career Opportunity für eine Family-Idee zu bringen. Und nicht, was die Leute daran glauben, ist ihm total egal. Das ist offensichtlich. Ludicrous Fantasy designed to provide a Career Opportunity. Sehr schön. Würdest du dem Punkte geben wollen oder lässt du ihn einfach so stehen, den Film?
Ich lasse ihn so stehen. Schaut euch den an. Das ist Kinogeschichte und ein Film, der immer noch gut funktioniert.
Und man, ja, und man kann immer noch Tanzmoves fürs nächste Wochenende abgucken.
Das auf jeden Fall.
Und man sollte vorher wissen, dass man kein Feel-Good-Happy-Movie kriegt. Das,
genau.
Ja, okay. Das ist doch schon mal was dann, wenn die nächsten Leute jetzt so unvorbereitet in den Film rennen wie du und deine Frau.
Genau.
Sehr gut. Stefan hat auch was geguckt. Ich mache jetzt hier mal so den Moderator.
Nee, ich hab nichts geguckt.
Aber du hast doch hier reingeschrieben, dass du auf Folge 194 verweisen willst.
Ja, nein. Ich habe nur jetzt dauernd weil ich schaue ja dauernd Fußball im Moment. Ich gucke ja alle Spiele gnadenlos, was ist. Und oftmals
hast du wirklich alle ausnahmslos, also zumindest in jedes Spiel reingeschaltet?
Nein. Also insbesondere das 3 Uhr Nachtspiel letzte Woche von Elfenbeinküste gegen Japan habe ich nicht gesehen. Und auch das Mitternachtsspiel England gegen Italien habe ich nicht gesehen, weil ich am nächsten Tag den Halb-Ironman gemacht habe.
Da war ich gerade auf dieser Facebook-Party, als das lief.
Ah, ja, siehst du mal.
Ich war gestern Abend auf der Klingenburg am Main auf Burgfestspielen während des Deutschlandspiels. Es war schön leer.
Ich wollte gerade sagen, wie voll war es da?
Ja, wir hatten etwas spät uns um Karten bemüht und an dem Tag war noch viel frei. Wir haben dann auch irgendwann verstanden, warum.
Überraschung.
Ja.
Ich war gestern auf dem Afrika-Kulturfest. Das heißt, ich war sozusagen im Lager des Feindes. Oder des Gegners, sagen wir es mal freundlicher. War da natürlich
die Stimmung bestimmt gut, oder?
Ja, hin und her. Ich meine, das Spiel ging ja auch hin und her. Ne? Wir sind in Führung gegangen, da war die Stimmung dann natürlich erstmal
gut. Ach nee, schlecht.
Bedrückt, aber es war eigentlich gleich verteilt und es war das Afrika-Kulturfest, das heißt ja nicht, dass es das Ghana-Kulturfest
ist.
Ja,
eben.
Und da sind ja auch ganz, ganz viele Afrikaner oder Deutsche mit afrikanischen Hintergründen, die einfach für Deutschland sind, weil sie hier leben und weil sie jetzt da eben nicht aus Ghana sind, sondern möglicherweise von irgendwo, aus Mombasa oder sonst wo, und beschließen, dass sie halt für Deutschland sind. Das hast du dann auch gesehen. Die sind dann mit Deutschlandjacken und Fahnen und Trikots und Bemalungen und so rumgelaufen, wurde dann immer, bei manchen hast du dann gesehen, okay, der hat eine ghanaische Flagge dabei, der ist dann offensichtlich für die Ghana und so war das dann verteilt. Und der Jubel ging hin und her und das mit dem Ergebnis 2-2 war es dann irgendwie auch recht versöhnlich auf eine Art, auch wenn ich mit dem Ergebnis jetzt natürlich mehr gehofft hatte und das Spiel auch irgendwie so ein bisschen enttäuschend fand, aber für den Moment, für den Abend dort mit der ganzen Gruppe zusammen und so hälftig das Publikum, war das dann irgendwie doch okay. Da das 2-2 auf dem afrikanischen Kulturfest zu gucken.
Aha.
Auf der anderen Seite möchte ich bitte an der Stelle die Stadt Frankfurt schelten.
Warum?
Das afrikanische Kulturfest, ich bin da jetzt schon zum dritten oder vierten Mal in Folge, das gibt es ja jedes Jahr, darf im Moment nur noch Musik machen bis 23 Uhr. Das finde ich absolut lächerlich, weil das findet statt im Rebstockpark. Da ist in jede Richtung 500 Meter kein Wohnhaus, da ist nichts drumherum. Auf der einen Seite ist ein Sportpark, auf der anderen Seite ist der Park selber, auf der anderen Seite sind einfach nochmal 500 Meter Wiese. Da gibt es niemanden, dem man auf den Keks gehen könnte. Aber trotzdem gibt es die Auflage, dass die Musik in dem Zelt und auf der Bühne nur bis 23 Uhr gehen darf. Das war die letzten Jahre nicht so, ist dieses Jahr zum ersten Mal so. Und gleichzeitig findet in der Innenstadt in so ziemlich jeder Kneipe einfach offenes Public Viewing statt, mitten zwischen den Wohnhäusern.
Ja, das ist schon sehr lecker.
Werden draußen die Anlagen aufgedreht und so, ja, okay, auf der oberen Berger Straße hat es auch teilweise Verbote gegeben, bestimmte Spiele auszustrahlen und so. Da hält
aber
sich,
wie du ganz richtig sagst, da wohnen halt Leute direkt.
Richtig. Und es hält sich keine Sau dran, das kommt ja noch dazu. Also die Spiele werden hier trotzdem alle übertragen. Ich weiß nicht, ich lese irgendwie im Journal Frankfurt, dass es verboten ist und gehe auf die Straße und sehe das Gegenteil und denke mir so, hä, wie passt denn das, was ich eben gelesen habe, mit der Realität zusammen? Und da unten wird pünktlich um 23 Uhr die Reggae-Party ausgemacht und du denkst dir, um 23 Uhr so eine Party zu Ende, das ist wie Kindergarten. Also da kommt man sich total verarscht vor, ja. Du bist da am Tanzen und dann so jetzt Schluss, bumm, aus. Und dann fährst du zurück in die Innenstadt und da ist überall Highlife. Und da wohnen tatsächlich Leute. Also es ist vollkommen absurd, lächerlich.
Ja,
aber das ist dann so, weißt du, das sind für jetzt da niemandem irgendwelche bösen Motive unterstellen, aber des Deutschen liebstes Kind, der Fußball, darf das natürlich und so ein afrikanisches Kulturfest, ach, who cares?
Ja, ist aber genauso.
Genau so ist es.
Tja, Mehmet Scholl hat in der einen Analyse in der Halbzeit gesagt, weil die Deutschen hatten weiße Trikots an, ich glaube, er meinte das nicht so, wie es rüberkam, es waren genügend Weiße da. Über irgendeine Verteidigungssituation.
Oh Mann, oh Mann. Nee, möchte ich gar nicht glauben, dass er das anders gemeint hat.
Nein, klar, bin ich mir ziemlich sicher, dass er es nicht anders gemeint hat, weil die hatten halt weiße Trikots an, aber.
Und gerade in so einer Moderationssituation, da wissen wir ja eh mal.
Ja, ich meine, was haben wir hier schon alles für Quatsch gesagt, wo wir denken,
da hat man schon ganz viel Unglücklicheres gehört, ja.
Ja, ja. Ist mir nur aufgefallen, ich musste ein bisschen schmunzeln.
Das war dann wohl sein innerer Reichsparteitag.
Ja. Oh Mann.
Tja. Ja, aber du schaust WM und wie kommt jetzt Folge 194 ins Spiel, Stefan?
Da kommt dauernd die Werbung für den Film Woody Allen. Nein, Woody Allen.
Warum steht denn das bei uns im Google Talk?
Lass ihn doch mal ausreden.
So, ist das auch richtig? Gut. Midnight in Paris von Woody Allen mit Owen Wilson, heißt er so?
Ja.
Ja, so heißt er.
Wenn ich diesen Trailer sehe, da habe ich schon so ein gutes Gefühl und denke mir so, das ist ein total toller Film, der gefällt mir so gut. Und jetzt war eigentlich die Frage vorhin, hatten wir den so gut besprochen oder haben wir den verrissen? Oder?
Ich verstehe immer noch nicht, wie du von WM da hinkommst.
Weil das am Montag auf ZDF kommt und die machen halt dauernd Werbung dafür.
Ach so.
Durchguckst, kommt da halt dauernd Werbung dafür.
Verstehe.
Ja, und es war Folge 194, und wenn man hinguckt, ich habe 9,5 Punkte gegeben. Der Film war gut. Und wir haben offensichtlich draußen aufgenommen.
Ja, ich habe das Foto auch gesehen. Ich sehe sehr blöd aus auf dem Aufnahmefoto zur Sendung. Und mein Computer steht im Gras.
Und ich habe irgendwas um den Fuß gewickelt. War das kurz vor einem Triathlon?
Vielleicht war das auch deine, du hattest doch mal so eine.
Nee. Das ist ein Time-Mess-Chip, den ich am Fuß habe. Hm. Ach, das war vor Mitteldistanz in Wiesbaden, glaube ich.
Schau mal, einer guck. Ja, das ist auch nochmal eine Filmempfehlung. Einfach so mal rückwirkend, Folge 194, Midnight in Paris, nicht One Night in Paris. Nicht falsch googeln, da werdet ihr sehr, sehr böse abgebogen.
Also je nachdem, was man sucht.
Ich wollte sagen, wer mag.
Hey, Christoph ist verheiratet, aber wir beide können auch gucken.
No, ich schaue lieber House of Wax mit der gleichen Darstellerin.
Ja, wie viele Punkte habe ich gegeben? Steht das da?
Auch 9.
Und ich? Oder war ich nicht dabei?
Du warst nicht.
Bist nicht dabei. Auf dem Foto.
Nur die Claudia, der Bob und ich aufgenommen.
Ja, ich fand den nämlich nicht so gut. Ich fand den ein bisschen bemüht. Und auch, ja, so. Ich weiß nicht. Das ist die Vorstellung eines Amerikaners davon, wie Europa ist. Und es ist halt nicht so. Und auch Paris ist halt nicht so.
Ja, aber das ist doch schön. Ich meine, die Vorstellung, die ich von Paris habe, wird auch jedes Mal hart gebrochen, wenn ich in Paris bin.
Ja, aber das ist halt nicht nur so ein bisschen anders, sondern das ist halt Kitsch. Es ist einfach nur Kitsch. Und dann auch noch so Bildungskitsch. Also so, ja, okay, du musst dich nur zurück ins, ich weiß nicht, in die 20er Jahre oder so beamen in Paris und dann triffst du alle möglichen Kulturschaffenden, die wir heute noch so kennen, durch Zufall. So, mir war das zu bemüht.
Das ist doch heute so, wenn du nach Berlin fährst.
Ja, genau.
Genau, ist auch so. Jedes Jahr, wenn wir in Berlin sind, treffen wir doch auch alle Kulturschaffenden.
Ja, klar, weil die auf die gleiche Messe gehen wie wir.
Genau. Und werden von allen getroffen, weil so sind wir auch kulturschaffend. Ja, genau. Also ich fand den Film so toll, ich habe den so schön in Erinnerung. Barbaros hat damals die Folge um 2.32 Uhr kommentiert, als die Folge um 2.20 Uhr erschienen ist. Das ist schon ein bisschen zu krass.
Ja, allerdings.
Naja.
Naja, das waren die Zeiten, da hat er noch Abitur gemacht. Nee, ich war noch in der 10. Klasse oder so. Naja.
Ich könnte den Film mal wieder gucken. Wann kommt der? Arte, was hast du gesagt?
Am Montagabend. Nee. Montagabend im Sommerkino oder wie das
heißt. Das ist ja toll. Das ist für unsere Hörer dann jetzt genau zu spät. Wenn sie diese Sendung hören, ist er eben vorbei.
Genau.
Super. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Gut. Woody Allen. Kann man mal gucken so. Der hat doch jetzt einen neuen Film draußen, ne? Habe ich schon wieder vergessen.
Ja, irgendwas war da, stimmt.
Egal. Haben wir nicht gesehen, reden wir nicht drüber. Dann haben wir Roboter WM. Der WM war, fiel mir noch gerade ein, als ich dich gefragt hatte, ob du alle Spiele gesehen hast. Unser Hörer Manu, ihr kennt ihn aus Folge 300 und aus unseren Kommentaren natürlich, hat auf Facebook, nee, auf Twitter gepostet gehabt, Mission alle Spiele sehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil ich die letzten Tage nicht auf Twitter unterwegs war, ob er quasi schon bankrott erklären musste. Manu, schreib mal in die Kommentare, wenn du das hörst, ob du schon bankrott erklärt hast oder ob du tatsächlich alle Spiele gesehen hast. Ich habe ja schon relativ früh aufgegeben. Ich glaube, im zweiten Spieltag oder dritten Spieltag oder so habe ich schon das erste Spiel verpasst.
Du hast am ersten Tag, Spieltag das erste Spiel verpasst?
Oh ja, stimmt, siehst du.
Weil wir da Cocktail-Podcast aufgenommen haben.
Richtig, da habe ich direkt schon bankrott erklärt. Aber das habe ich, glaube ich, wenigstens noch in der Wiederholung gesehen. Also da hat der.
Boah, Wiederholung von Fußballspielen, wo man die Ergebnisse kennt, ist also das
doch. Ja, nee, wenn man sie eben nicht kennt, dann ist doch, kann man es doch gucken.
Okay, ja, gut.
Ja, aber dann ist es irgendwann, ist es ein Bach runtergegangen. Ich habe, glaube ich, in ganz, ganz viele Spiele reingeguckt. Auch immer, wenn ich jetzt hier irgendwie heimgekommen bin und es war 0 Uhr oder so, habe ich nochmal angemacht, das 0 Uhr Spiel, habe noch die erste Halbzeit geguckt, bin dann ins Bett gegangen. Aber wirklich alle zu gucken, finde ich extrem krass, das meine ich.
Ja. Das ging in Deutschland gegen das leichter.
Fandest du?
Als das.
Ja, wegen der Zeit allein.
Da haben wir doch fast alle geguckt, haben halt die eine oder andere Vorlesung geschwänzt und dann sind wir.
Ich habe jetzt schön nicht fast alle geguckt.
Ja, okay, das stimmt. Aber trotzdem musste ich auch damals irgendwie arbeiten und dann war es nicht ganz möglich, alle zu gucken. Weil dadurch, dass es dann halt auch so Spiele 14 Uhr oder so gab, wenn es der Tag ist, wo du arbeiten musstest, also ich musste ja damals auch schon hin und wieder arbeiten während des Studiums, das ging nicht. Also es ging nicht immer zu machen. Und insofern finde ich das jetzt hier theoretisch möglicher. Man, klar, man schläft dann manchmal ein bisschen weniger, aber wenn man es drauf anlegt, ja, könnte man es schaffen, ja, weil es halt frühestens um 18 Uhr losgeht. Also Arbeit kommt dir jetzt, wenn du nicht Schichtarbeiter bist, nicht in die Quere.
Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt noch ein Spiel schaue. Also bisher habe ich noch keins gesehen.
Nee?
Nö, hat auch noch kein Verlangen. Also mal sehen, vielleicht wenn es dann in die K.O.-Systemspiele geht, vielleicht wird es dann irgendwie.
Wir können ja eigentlich mal wieder jetzt kommentieren, oder?
Das sollten wir tun.
Ist nicht mal gemacht.
Könnten wir machen, ja.
Ja, liebe Hörer, welches Spiel sollen wir kommentieren? Jetzt ist das 3-Uhr-Spiel ja aus dem Rennen. Jetzt können wir es gefahrlos fragen. Also es müsste dann so ein 21-Uhr-Spiel sein, oder?
Ja, 21-Uhr-Spiel wäre super. Ja, und am besten so, ja gut, aber das letzte 21-Uhr-Spiel war heute.
Was, wie?
Morgen ist 18 und 22 Uhr, weil da gibt es ja nur zwei, also gibt es zwar 4 Spiele am Tag, aber 2 immer parallel.
Hm.
Und danach sind schon die Playoffs, nee, wie heißt das?
Ja, K.O.-Runde. Wann sind
K.O.-Runde, genau. Die sind auch um 18 und 22 Uhr.
Ja, dann nehmen wir halt ein 22 Uhr Spiel.
22 Uhr geht auch, ja, haben wir heute auch erst um 11 angefangen.
Ja.
Ja,
gut, aber wenn wir dann noch Verlängerung und Elfmeterschießen, dann sitzen wir bis 2 Uhr nachts da und kommentieren Fußball. Kommst am nächsten Tag, dann verschlafen auf die Arbeit. Ja, ich muss das Spiel kommentieren.
Ja gut, dann ist es halt, dann nehmen wir halt einen Freitag oder so, ja.
Ja, ist doch super. Also am dann können wir auch ein Dienstagsspiel nehmen. Nur die Spiel von der deutschen Mannschaft möchte ich nicht kommentieren.
Nee, die möchte ich
auch. Da muss ich mich zu sehr konzentrieren. Ja,
die möchte ich auch lieber, also so. Okay, wir kommentieren live ein Spiel und die Hörer können mal Vorschläge machen, aber im Endeffekt müssen wir halt ein bisschen gucken, wie unsere Termine so passen. Aber ihr könnt ja mal sagen, was ihr kommentiert haben wollt. Dann können wir schauen, ob das
live
passt.
Live als Real Life.
Genau, das machen wir genau wie beim letzten Mal, als Christoph und ich England, Italien war es, glaube ich, kommentiert haben.
Das weiß ich
nicht. Was, Frankreich?
Ich glaube, wir wussten es bis zum Ende nicht.
Naja, doch, wir wussten es schon, aber ich habe es dauernd immer falsch gemacht.
Durcheinander geworfen.
Ich glaube, ich habe immer Italien für Frankreich gehalten, weil die was Blaues anhatten oder so.
Das kann sein, ja.
Ja.
Allez le bleu.
Genau.
Ja, die anderen heißen doch auch die Blauen, oder? Azzurri oder irgendwie sowas.
Ja, das sage ich doch. Kann man leicht verwechseln.
Oh Mann, ist das unprofessionell.
Ja, aber darum geht's doch. Ich meine, wenn die Leute das professionell kommentiert haben wollen, dann hören sie sich Bela. Nee, den Satz, der ist kaputt. Dann hören sie sich wen anders an, jedenfalls nicht Bela Reti. Oh Gott, wollt ihr denn? Nein, bitte. Ich habe neulich auf der BBC geguckt, das war ziemlich okay. Die kommentieren mit zwei Leuten.
Das finde ich sowieso viel besser. Das machen die beim Football auch immer.
Ja.
Das ist wesentlich unterhaltsamer.
Dann kann jeder mal überlegen, was er als nächstes sagt und hat immer mal so eine kurze Pause, in der er nicht reden muss. Was ich wieder.
Man kann jemanden ansprechen.
Richtig, man kann so ein bisschen Dialog machen und vor allen Dingen einer kann so die Labertasche sein und der andere ist der Fußballexperte. Der unter Umständen vielleicht ein bisschen wortkarger ist und nicht so viel Phrasen drischt, aber dann halt auch irgendwie more insight hat. So. Also ich finde das Konzept auch besser.
Na, wir werden das dann auch so machen, dass wir das.
Wir müssen nur noch würfeln, wer der Fußballexperte ist.
Also ich bin's nicht.
Das wird gewürfelt. Im Zweifel hast du Pech.
Ja, muss ich halt vorbereiten.
Na, herrlich.
Okay. Sendungsplanung während der Sendung. Das kommt immer gut an.
Ja, apropos Sendungsplanung. Liebe Hörer, ihr werdet es bemerkt haben, wir haben vorhin in einem Nebensatz erwähnt, dass wir eine neue Cocktail-Podcast-Folge aufgenommen haben. Die erscheint auch in aller Kürze. Oder ist sie schon raus?
Nee, die erscheint, sobald ich Zeit habe, den Artikel fertig zu zimmern und sie rauszuschicken. Ich hoffe, ich schaffe es morgen. Ich bin einfach nicht dazugekommen.
Okay, ja.
Genau. Wir hatten letzte Woche
kommt in Kürze.
Oder vorletzte Woche hatten wir gesagt, dass es am Wochenende kommt. Ja, wir haben schon wieder mal anderthalb Wochen Verspätung.
Ja, ja, ja. Immerhin. Aber da die Leute eh schon ein halbes Jahr auf die warten, ist es auch, kommt es auf die zwei Tage jetzt nicht an.
Ich finde es schön, dass du dich gleich vollumfänglich schuldig bekannt hast.
Ja, natürlich bin ich schuld.
Dann ist ja
alles okay. Ich wollte das jetzt so halb offen lassen. So. Sie kommt halt, wenn wir fertig sind.
Ja, dann hätten aber alle gedacht, das wäre wieder der Bob schuld und das wollte ich jetzt nicht.
Danke.
Sehr schön.
Ja, Christoph, dann sag doch einfach noch deinen Satz und dann war's das für
heute. Wie ist das halt? Nein, was ist das Thema?
Stopp, wie? Das Thema haben wir doch schon verraten.
Ja, echt? Haben wir?
Ja, vor zwei Folgen.
Also Cocktailparty ist auf jeden Fall das Thema. Party.
Und beim Schneiden kam sie mir recht unterhaltsam vor.
Echt? Ich bin gespannt.
Ja.
Ja.
Wir müssen noch eine Ankündigung machen.
Was denn?
Vom 22. bis 28. Juni ist die berühmte Bacon Week.
Die was?
Also Bacon Week.
Was ist das denn?
Da sollte jeder möglichst viel Bacon essen.
Und das ist jetzt?
Am 22. bis 28. Juni, also übernächst.
Also ab morgen.
Hä? Ist morgen schon der 22.? Oh ja.
Ist sicher?
Nee. Heute ist schon der 23.
Ja, es ist bereits also 0 Uhr durch. Also die Bacon Week ist quasi eine amerikanische Woche und hat sonntags begonnen. Du bist schon in Verzug. Du hättest heute schon Bacon essen müssen.
Ja. Katholische Wochen fangen ja auch immer sonntags
an. Genau. Und was, mit Bacon ist Speck, oder?
Yep.
Ja.
Also Schinken gilt nicht.
Nee, es wäre Ham. Du musst es braten. Dann ist es, glaube ich, so.
Ja.
Aha, okay, gut, das werde ich versuchen.
So Frühstücksspeck. Get ready for Bacon Week and all things porky.
Und wer also, hat das festgelegt?
Ich habe es nur bei John Garakuru gelesen.
Ach so.
Und wenn jemand recht hat, dann wohl er, oder?
Ja. Naja, das lassen wir mal so stehen und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen, vor allem wer recht hat, wenn nicht John Garakuru. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Dann vielleicht auch wieder mit Sneakfilm.